Ja, wir waren zumindest ein Teil von uns jetzt vor ein paar Tagen auf der Konferenz in Stuttgart. Und es ist ja so, wenn ich sagen möchte, gute Tradition, dass wir heute ein bisschen einfach zusammentragen, was uns berührt hat, was uns angesprochen hat, ja, was uns da in dieser Zeit wichtig geworden ist. Und ich will jetzt nur so eine kleine Einleitung geben, die ja, Dinge, die jetzt, die ich für mich wichtig fand. Das Thema war ja den Vater verherrlichen. Und es war so ein bisschen eine Fortsetzung von den Sommerkonferenzen, wo es darum ging, den Vater anzubeten, wie es der Vater möchte. Hat auch mit Verherrlichen zu tun, ja, ihn so anzubeten, dass er wohl gefallen hat. Und wir haben ja heute Morgen, einmal ich und auch Kai haben ja Hebräer 10 gelesen. Und da haben wir ja gesehen, Gott hat das Gesetz gegeben. Er hat die viele Dinge im Zusammenhang mit dem Gesetz gegeben. Er hat die Opfer gegeben. Er hat gesagt, wie sie anbeten sollen. Und wir sehen dann aber im Alten Testament, dass Gott nicht zufrieden war. Auf der einen Seite war es nicht, obwohl sie es äußerlich gemacht haben, hat oft die innere Wirklichkeit gefehlt. Eines der letzten Bücher im Alten Testament beklagt Gott sogar, dass sie Opfer. Kennt ihr das? Das ist glaube ich alles Testament dabei. Ich meine, das ist Amos, wo er sogar sagt, und wenn doch jemand zuschließen würde. Gott hat keine Freude mehr gehabt. Weil es war nur äußerlich, ohne, nicht mal mit Herz. Aber Gott hat auch sowieso gesehen, dass das ihn nie zufriedenstellen kann. Wie es ja in Hebräer 10 heißt, Schafe, Ochsen, Tiere können Gott nicht zufriedenstellen. Das sind ja nur Tiere. Es ist, jedes Mal geschieht es immer wieder von neuem. Kinder geschieht in jedem Opfer nur Jahr für Jahr eine Erinnerung. Hebräer 10, beides steht. Und dann sagt er, denn das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden nehmen. Es war nur Erinnerung. Und es hat darauf gewartet, dass endlich einer kommt, der das alles, der die Wirklichkeit bringt. Deswegen in Vers 7, ich lese nochmal Hebräer 10, Vers 7. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen Gott zu tun. Das heißt, all diese Opfer waren nur Schatten. Sie waren Bilder auf Jesus. Sie waren Bilder auf diese Person, die kommt und den Willen des Vaters tut. Und das ist das, was Gott zufriedenstellt. Wir haben auch gesehen, der einzige Mensch, von dem Gott sagt, er ist zufrieden, das ist der Herr Jesus. Gell? Er sagt nach seiner Taufe, ihr kennt alle die Stelle, siehe, dies ist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Nur der Herr bringt Wohlgefallen. Und den Vater deswegen zu verherrlichen, den Vater zufriedenzustellen, braucht immer diese Person. Ohne den Sohn gibt es keine Verherrlichung des Vaters. Ohne die Wirklichkeit des Sohnes hat der Vater keine Wirklichkeit. Er, haben wir auch vor ein paar Wochen, Monaten viel darüber gesprochen, er ist uns gegeben. Zur Heiligung, zur Erlösung. Damit wir uns rühmen können und selber nein, damit wir ihn rühmen können. Er ist uns gemacht. In Johannes 4 Ist auch so eine typische Stelle. In Johannes 4 geht es darum, es gibt einen Dialog zwischen Jesus und einer Samariterin. Und dann ist auch die Frage, wie muss man denn anbeten? Ja, die Samariter sagen auf dem Berg, die in Jerusalem sagen, natürlich in Jerusalem, es scheint ihr so wichtig zu sein. Und sie ist einfach ein Typus für uns alle. Eigentlich eine schreckliche Person. Wir wissen von der Gegebenheit, sie ist eine Sünderin. Aber sie gibt vor, sie will wissen, wo muss man anbeten. Und der Herr beantwortet die Frage. Es gibt nirgends in der Bibel so eine klare Antwort wie in Johannes 4. Der Herr sagt es so einfach, dass wir schon wieder in Gefahr sind, es kompliziert zu machen. Ja, sie fragt, wo soll man anbeten? Und in 22 sagte er, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Sie wissen nicht mal, was sie anbeten. Wir beten an, das meint er, die Juden, was wir kennen. Denn die Rettung kommt von den Juden. Die Juden haben zur Zeit von Jesus richtig angebetet, was den Ort anbelangt hat. Aber nicht so, wie es der Vater am Ende wollte. Und jetzt heißt es in 23, aber es kommt eine Stunde. Es kommt eine Zeit und ist schon jetzt. Dies jetzt. Mit Jesus kam diese Zeit. Mit Jesus war diese Zeit da. Nämlich die Zeit, dass wir anbeten können, den Vater, im Geist. Im Geist. Und in der Wahrheit. Und dann fügt der Herr noch dazu, denn der Vater sucht solche. Und das ist auch etwas, das man immer, diesen Vers haben wir in den letzten Monaten oft gehört. Was heißt es denn, wahrhaftig anzubeten? Was heißt, gib eine kurze Definition.
Vers, Johannes 4.
Versteht ihr?
Genau, im Geist und in der Wahrheit.
Du musst opfern.
Annehmen.
Ich will nur zeigen, ein Vers ist so einfach und man kann ihn so kompliziert machen. Das heißt einfach nur, du musst anbeten im Geist und in der Wahrheit. So wie ich auf zwei Füßen stehe, brauchen wir, um richtig anzubeten, zwei Dinge. Wir brauchen den Geist. Das heißt, wenn dein Geist nicht da ist, ist keine Anbetung. Wo der Geist fehlt, keine Anbetung. Egal wie viele Worte, wie schön es formuliert ist, wie toll die Leute gekleidet sind. Ohne Geist ist es tot. Das Wort sagt, wo der Geist fehlt, da ist alles tot. Ohne Geist ist keine Anbetung da. Keine Anbetung, die Gott gefällt. Es gibt so viele Anbetungen, aber wenn du Gott anbeten willst, du brauchst den Geist. Das ist der eine Fuß. Auf einem Fuß kann ich schon halbwegs stehen, aber nicht richtig. Und das zweite ist, wir brauchen die Wahrheit. Es wird schon schwierig. Was ist die Wahrheit? Was sagt das Wort?
Das Wort ist die Wahrheit.
Okay, sehr gut.
Jesus Christus.
Jesus Christus ist die Wahrheit, versteht's?
Ich bin der Weg und die Wahrheit.
Okay, können wir lesen? Das müssen wir einfach sehen, Johannes 14, Vers 6. Es ist das gleiche Buch, es ist der gleiche Autor, der gleiche Schreiber, der verwendet das gleiche Wort. Ich hoffe doch, dass er auch den gleichen meint. Hast du Zweifel, Philipp?
Nee.
Gell? Es ist so einfach. Johannes 14, Vers 6. Thank you. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm. Können wir zusammen lesen? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das finde ich so wunderbar, wie absolut. Sehr gut, du hast hier einen klaren Maßstab. Es ist so klar, er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Ich habe ja gelesen in der Zeitung, weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt, da hat jemand vorgeschlagen, die Christen sollen doch zu Weihnachten ein muslimisches Lied singen. Und die Muslime sollen dann dafür ein christliches Lied singen. Um des Weltfriedens willen. Man will immer irgendwie was machen. Aber das Wort ist so schön, es ist so absolut. Man sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Du kannst singen, was du willst. Das bringt dich nicht zum Vater. Du kannst nett sein und was weiß ich sein. Das ist alles schön und gut, aber es bringt dich nicht zum Vater. Es gibt nur diese Person. Ohne Jesus kommen wir nicht zum Vater. Und ohne den Geist gibt es keine Anbetung. Kannst mit allen singen und alle singen mit, aber wenn der Geist nicht da ist, ist halt keine Anbetung. Wir Menschen können es zwar so nennen, aber Gott sagt, keine Anbetung. Gott ist absolut. Gott ist nicht so kompliziert, lobt den Herrn. Wenn Gott so kompliziert wären wie wir, oh oh. Oder? Dann wird man gar nichts kriegen. Gott ist so einfach. Er sagt, wenn du anbeten willst, dann brauchst du deinen Geist. Ohne den Geist geht's halt nicht. Im Fleisch kannst du nicht anbeten, in der Seele kannst du nicht anbeten, du brauchst den Geist. Und du brauchst die Wirklichkeit. Das heißt die Wahrheit. Wahrheit und Wirklichkeit ist das gleiche Wort im Griechischen. Der Herr ist die Wirklichkeit, er ist die Wahrheit. Und ohne ihn können wir nie zum Vater kommen. Wenn wir nicht in ihm sind, durch ihn zum Vater kommen. Wie wollen wir zum Vater kommen? Wir singen immer das Lied, ich komme, wie ich bin. Aber das ist nur der erste Schritt, dann muss ich gleich den Herrn ergreifen. Was meine ich, das Volk in Israel, dass die Israeliten, so wollte ich sagen, Entschuldigung, die in Ägypten waren, und da kommt der Engel vorbei, der da die Erstgeburt umbringt, und ich bin ein Erstgeborener, stehe an die Tür und sage, ich bin, wie ich bin. Gott, rette mich. Was wäre dann gewesen? Der Bürgerengel hat gesagt, tut mir leid, mein Auftrag ist, jeden Erstgeborener, der nicht geschützt ist durch das Blut des Lammes, den muss ich austilgen. Ist ja schön, dass du bist, wie du bist, aber es nützt ja nichts. Wir können aber zum Herrn kommen, wie wir sind, und er errettet uns. Jeder konnte das Lamm essen, und der Herr hat ihn errettet. Okay, das war, ist mir persönlich immer wieder wichtig, weil bei alledem müssen wir sehen, wir dürfen nicht zu kompliziert sein. Das Wort ist einfach. Das Anbeten ist anders, wie wir Menschen uns vorstellen. Es ist so einfach. Wir brauchen nur Geist und Wahrheit. Und doch wird das so schwierig, weil wir beten gerne ohne Geist an, ohne Wahrheit. Tolle Gebete. Die Israeliten waren Meister im Beten. Die Pharisäer vor allem. Die konnten es besonders gut. Du warst beeindruckt. Aber was nützt, wenn die Wirklichkeit fehlt? Und dann Johannes 13 und 15 und 17 und diese Verse, sie haben auch etwas gezeigt. Den Vater zu verherrlichen, ich nehme mal gleich noch Bibel 17, ich will da nicht so lang machen. Den Vater zu verherrlichen hat etwas auch, oder hat natürlich wieder mit seinem Sohn zu tun. Wie kannst du den Vater verherrlichen ohne den Sohn? Ja, der Herr sagt in 17, 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wenn ich Herrlichkeit höre, weiß nicht, wie es euch geht, was denkst du an, wenn du Herrlichkeit hörst? Für was ist Herrlichkeit gut?
Also ich würde, ich bin geneigt zu sagen, für die Seele.
Wenn man jetzt jemand Herrlichkeit gibt, wie äußert sich das denn?
So in der Vorstellung. Ist es was Angenehmes, Herrlichkeit zu bekommen?
Ja.
Nicht angenehm, gell? Sehr angenehm. Das lieben wir alle. Herrlichkeit, das ist, wir haben ja die Offenbarung gelesen, den Vers. Er ist würdig zu nehmen. Ehre und so weiter. Ja, das ist doch hey, schön. Also wenn mir das jemand gibt, gefällt mir. Und der Herr kriegt auch Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, der Herr hat Herrlichkeit bekommen. Der Vater hat ihm Herrlichkeit gegeben. Und was hat er mit der Herrlichkeit gemacht? Er hat sie weitergegeben. Machen wir das auch? Wir geben die Herrlichkeit, sagen wir nicht weiter, wir behalten sie gerne. Der Herr hat sie genommen und hat sie weitergegeben. Und warum? Damit sie eins seien, die wir eins sind. Das hat mich beeindruckt. Weißt? Ich bemerke irgendwie die Vorstellung Herrlichkeit von Gott ganz anders wie meine. Für den Herrn ist es Herrlichkeit, für den Vater ist es Herrlichkeit, wenn wir eins sind. Gell? Das heißt ja dann, weiter, ich in ihnen und du in mir, damit sie in uns vollendet seien. Was für eine Herrlichkeit und was für eine Einheit. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast. Schau, wir wollen so oft Gott verherrlichen. Wir wollen so herrlich Gott verherrlichen, wollen Gott anbeten. Und dann sagt Gott, ich möchte, dass ihr eins seid. Ich möchte, dass ihr durch eure Einheit mich zum Ausdruck bringt. Und das wird mich verherrlichen. Nicht, dass ihr schöne Gebete redet, nicht, dass ihr mir gelobt, wie anständig ihr dieses Jahr seid. Ja? Ist ja okay, kann man machen, aber das wird den Vater nicht verherrlichen. Das Wort sagt, es verherrlicht ihn, dass wir alle eins sind. Und sogar die Einheit können wir nicht geloben. Ich gelobe, mit euch eins zu sein, das hält eine Sekunde. Weil schon kaum, dass ich es gesagt habe, merke ich die Lobe, guckt nicht so fröhlich, dann denke ich, oh oh. Schon ein Problem da, oder? Die Herrlichkeit ist anders wie das, was wir unter Herrlichkeit vorstellen. Und das finde ich spannend und wunderbar. Der Herr ist auch wieder so einfach, weil diese Einheit, das wissen wir, und dann höre ich schon auf, weil wir haben auch Botschaften darüber gehört, es geht nur, wenn wir ein gekreuzigtes Leben leben. Wenn wir uns selber leben, es ist unmöglich. Und wir haben auch gesehen, dass die Herrlichkeit auch mit dem Kreuz zu tun hat. Das, ohne Kreuz gibt es keine Herrlichkeit. Wenn wir nicht ein gekreuzigtes Leben leben, sind wir nicht in der Herrlichkeit. Wir erfahren nicht die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit war für den Herrn zu sterben. Das Kreuz zu nehmen, das war Herrlichkeit. Nicht der große König zu sein, der auf dem Esel, oder was war es, eine Stute da, Esel fühlen. Das war nicht Herrlichkeit, dass alle gerufen hätten, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Das war für den Herrn nicht so viel Herrlichkeit, wie ans Kreuz zu gehen, sein Leben zu lassen, damit wir hervorkommen. Okay, ihr könnt mitfahren. Also, es muss sich niemand an das, was ich jetzt gesagt habe, halten, ist ja klar, gell? Also, frei, was euch angesprochen hat. Herr Jesus, ja.
Also, mich hat angesprochen im Johannes 5, das passt auch ganz gut zu dem, was gerade Wilfried gesagt hat. Johannes 5, Vers 39. Bis 42. Ihr durchforscht die Schriften, denn ihr meint, in denen ewiges Leben zu haben, und jene sind es, die von mir zeugen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt.
Er sagt, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Das Problem hier der Schriftgelehrten und auch der Pharisäer war, dass sie halt alles getan haben, auch für die Menschen. Und dass die eigene Ehre war ihnen wichtig. Und ja, das verhindert halt die Verherrlichung von dem Vater. Der Sohn wird dann nicht verherrlicht, weil wir selber uns verherrlichen wollen. Und das steht eigentlich ja, im Widerspruch. Der Sohn, das war eigentlich auch so ein Punkt, wo gut rauskam, der Sohn war immer eins mit dem Vater. Er wollte immer das tun, was dem Vater wohlgefällt. Und er hat den Vater geliebt. Und das hat den Vater wirklich verherrlicht und hat ihn auch zufrieden gemacht. Ja. So ein freiwilliges Opfer, wie Wilfried auch gesagt hat. Dieses Opfern des Volkes im Alten Testament, das war halt eine Pflichterfüllung und nicht eine freiwillige Sache. Der Herr will heute in uns ein freiwilliges Opfer haben und das verherrlicht auch den Vater. Und auch so die ganze Zerspaltenheit der Christen untereinander ist halt ein Ehreproblem, weil wir halt versuchen, ja, ein eigenes Werk aufzubauen, wenn wir uns selber auch in den Vordergrund stellen und nicht Gott die Ehre geben wollen. Gell? Weil wenn wir das Kreuz erfahren, dann kommt auch diese Einheit heraus und auch dieser Friede heraus. Das war auch ein Punkt, weil der Gott, der Vater und der Sohn, die waren eins und auch der Geist führt immer in diese Gemeinschaft, in diese Einheit hinein und auch die Liebe untereinander kommt dann hervor und das ist der Ausdruck und das verherrlicht den Vater, das ist wirklich Herrlichkeit. Und das will der Herr oder der Vater sehen, wenn wir eins sind, uns lieben, dann ist auch eine Herrlichkeit da. Weil der Sohn war auch eins mit dem Vater und das stellt ihn zufrieden. Und diese Natur hat dieser Geist. Ne? Er sehnt sich nach dieser Herrlichkeit für den Vater. Aber es sind halt, wie gesagt, die Ehre, es sind viele Punkte auch, wo das Wort auch uns aufmerksam macht, die es verhindern, dass diese Gemeinschaft auch mit dem Sohn wirklich den Vater verherrlicht. So. Aber die Ehre ist ein großes Problem. Das steht hier, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Was sagt er? Ihr nehmt Ehre von Menschen. Das will der Herr hier sagen. Und wenn wir Ehre von Menschen nehmen, dann wird es immer komplizierter und immer schwierig. Wenn ich auch in der Versammlung, haben wir ja auch oft das Problem, wir stehen nicht auf, weil wir sagen, ja, was denkt jetzt die Evi von mir oder sonst was, oder das Zeugnis, ist das jetzt nicht angemessen, es macht so viel kaputt, ja. Unsere eigene Ehre drum. Wir brauchen die Erfahrung des Kreuzes, ja. Dass wir wissen, wir geben dem Herrn die Ehre und dem Vater und dann wird auch alles gesund.
Ich fand die Verse so gut, die wir gelesen haben. Eigentlich irgendwie fast alle. Also, ich weiß nicht, ich habe mir am Anfang auch so das Outline angeguckt. Das mache ich eigentlich jedes Mal, dass ich so gucke, ja, was kommt denn da so? Kommt da irgendwie was Neues, was ich nicht kenne, irgendwas Interessantes?
Ja, okay.
Und dann gucke ich immer, wann habe ich den Kinderdienst, wann kann ich denn nicht zuhören? Und dann habe ich so gedacht, ja gut, ja, da könnte ich Kinderdienst haben, ja, ist auch nicht so interessant, da könnte ich eigentlich auch Kinderdienst haben. Ich dachte halt, ja gut, das kenne ich ja eigentlich alles schon, ist jetzt nichts Neues, ist jetzt nichts, wo ich denke, oh schade, das hätte ich jetzt sogar mal gehört. Aber es hat mich irgendwie auch so beschämt in der Zeit, dass sie oft so sind, dass sie irgendwas Neues wollen und unsere Vorstellung haben, wie das alles immer zu laufen hat. Also es war einfach so gut, diese ganzen Verse da einfach zu lesen. Und wir hatten gestern in der Jugendversammlung auch darüber geredet, dass es eigentlich so die Grundlagen einfach sind. Einfach das Seelenleben verleugnen, den Herrn gewinnen, das Selbst nicht lieben und die Einheit, die Wahrheit, wie wir halt jetzt auch schon gehört haben. Und das hat ja der eine Bruder auch so nett dargestellt, wo das so an die Tafel geschrieben hat, ja, der alte Mensch, ja, dem alten Mensch hat die ganzen Probleme abgehakt, das Wort, ja, das Wort hier sich auch abgehakt, der Geist, ja, den Geist, den kenne ich auch abgehakt. Und so sind wir oft, dass wir da unsere Vorstellungen haben und denken, das kennen wir ja schon alles. Aber mich hat das irgendwie auch so berührt, auch wenn ich den Vers schon tausendmal gehört habe, in Galater 2, Vers 19 und Vers 20. Vielleicht können wir den auch kurz zusammenlesen. Mhm. Galater 2, 19 bis 20.
Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun lebe in meinem Reich, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
Das ist irgendwie das erste Mal so richtig Wirklichkeit geworden. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Das fand ich irgendwie so gut, dass wir gestorben sind in dem Herrn und uns selbst gekreuzigt ist. Und oft habe ich so gedacht, ja, wenn selbst gekreuzigt, das ist ja irgendwie doof, dann kann ich ja nicht mehr machen, was ich will und ich würde das so gern und dann muss ich mich irgendwie nur zusammenreißen. Aber das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Sondern dass gerade das, was halt in uns eigentlich gegen Gott steht und was Gott nicht gefällt, dass er das in uns beendet und uns auch viel mehr dafür gibt. Also das habe ich auch schon gemerkt, wenn ich irgendwie was gegen jemanden hatte oder so und gar nicht wusste, wie kann ich das selber jetzt irgendwie bereinigen. Und dann habe ich mir vielleicht gedacht, jetzt versuche ich irgendwie positiv über den Menschen zu denken oder immer lieb und nett zu dem zu sein. Aber das klappt halt auch nicht so lange. Aber wenn man das einfach dem Herrn gibt, dann gibt es ja auch Gelegenheiten, dass man dann den ganz anders kennenlernt, den Menschen, jetzt mal als Beispiel. Und ich weiß nicht, das ist dann auch viel reicher und dann ist man irgendwie auch zufrieden, finde ich. Das ist irgendwie was ganz Positives, eigentlich das Seelenleben zu verlieren. Amen. Und was mich auch berührt hat in der Zeit, wo es auch hieß, dass wir uns selber immer so nach unseren eigenen Vorstellungen, Charakteren, so die Menschen suchen. Also ich bin jetzt eher so ein bisschen sozialer und ich rede halt gern und ich bin dann, suche mir dann Leute, die halt auch sich gern unterhalten und auch mal gern Witz machen. Und so mit den Stillen kann ich dann vielleicht eher nicht so viel anfangen, aber das ist ja auch gefährlich, weil es dann auch so Gruppierungen gibt und jeder hat dann da so einen Kreis, aber es ist irgendwie auch keine Herrlichkeit, weil das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, das finde ich an der Gemeinde auch so stark, dass es da einfach so viele verschiedene Menschen gibt, auch aus ganz verschiedenen Kulturen und Ländern. Also ich war da am ersten Tag bei der Familie zum Mittagessen, da waren glaube ich 5 verschiedene, also Menschen aus verschiedenen Ländern, genau, Nationalitäten und andere zusammen, und das fand ich irgendwie so krass. Und ich habe da vor der Konferenz von einem Bruder gehört, der war in der Gruppe und hat halt gefragt, ja, warum, also die hatten irgendwie die Räumlichkeiten geteilt mit Spaniern und dann, haben sie irgendwie einmal im Monat haben sie dann alle zusammen eine Versammlung gemacht. Und dann hat er halt gefragt, ja, warum macht ihr das nicht immer so? Und dann haben sie gesagt, ja, die Spanier, die haben da eine ganz andere Mentalität, das funktioniert halt einfach nicht. Und das fand er halt schade und das finde ich dann auch schade, wenn man selber dadurch seine Vorstellungen so Grenzen aufrichtet. Also ich kenne das auch von mir, ich würde es genauso machen, aber das ist ja nicht das, was der Herr möchte. Und dass er uns einfach auch einen Weg gegeben hat, einfach auch diese Grenzen niederzuweisen. Das fand ich irgendwie so gut und anders geht es auch gar nicht, als nur durch den Herrn.
Amen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja. Amen. Das hat mich auch berührt, das oder angesprochen, oder ich weiß nicht, dass eben die Einheit kann nur durch das Geschehen, also dass ich oder wir mit Christus gekreuzigt sind. Sonst geht's gar nicht. Und wir haben da den Vers in Korinther, können wir vielleicht auch noch zusammen lesen. 1. Korinther 12, Vers 18.
Jedes einzelne von ihnen in Leid, wie er gewollt hat.
Amen.
Ja, und eben an dem Vers sieht man halt, dass, ja, dass Gott die Glieder setzt und dass wir da eigentlich gar keine Entscheidungskraft haben, irgendwie zu sagen, der gehört jetzt nicht dazu, weil der komisch ist, der ist anders als ich. Und ja, oft ist es aber so, dass wir halt so aussortieren in unseren Gedanken. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber bei mir ist es halt so, dass ich mich, wie auch die Hanna schon gesagt hat, ich suche mir dann so eine Gruppe aus, die dann, ja, die mir ähnlich ist, meiner Art. Und ja, und oft denke ich mir, warum gerade der oder warum gerade die, warum Herr, warum tust du gerade die noch dazu? Weil die machen es doch nur umso schwerer. Aber es geht ja nicht drum, also es wird nicht umso schwerer, sondern umso herrlicher. Desto verschiedener die Menschen und auch, ja, desto ungleicher wir sind, aber trotzdem die Einheit da ist, umso größer ist auch die Herrlichkeit am Ende. Und das habe ich so geschätzt, dass wir, unser Selbst, unsere Eigenart ist am Kreuz und sie ist gerichtet und sie ist am Ende. Und wenn wir in Christus sind und erfahren, wie er uns frei macht von unserem Selbst, dann ist die Einheit da. Und so verherrlichen wir auch den Vater, gell? Das ist ja so ein einfaches Wort eigentlich, aber wir brauchen die Erfahrung. Und das habe ich so gemerkt an der Konferenz, wie auch jetzt schon die Hanna gesagt hat, wir waren in der kleinen Versammlung gestern Abend. Eben, es war eben ein Wort, wo alle gesagt haben, okay, das war jetzt so das Basiswort, das war so eine Grundlage, wir haben es alle schon gehört. Aber warum redet der Herr so ein Wort nochmal? Weil wir es noch nicht haben. Und ja, also so geht es mir zumindest. Ich hab wirklich die Erfahrung noch nicht von diesem gekreuzigten Selbst. Und ich denke, wir alle brauchen das noch mehr. Wir haben noch Mangel an der Gemeinschaft mit dem Vater und noch Mangel an der Erfahrung des gekreuzigten Selbst. Amen.
Ich habe Johannes 13, 7. Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Was ich tue, das weißt du jetzt nicht.
Du wirst es aber danach verstehen. Da sagte Petrus zu ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Da spricht Jesus zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, die Füße ausgenommen, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Und dann war mir dann auch, dass wir auch gewaschen werden, weil Jesus uns die Füße reinwäscht und auch, dass wir auch in der Gemeinde dieses Waschen auch haben, dass keiner also höher ist wie der andere, sondern dass wir alle gleich sind. Denn das Wasser ist reinigend, das hören wir auch bei der Frau, gell, wo am Jakobsbrunnen war, wie der Herr sagt, wie der Herr auch das Wasser benutzt, diese reinigende Kraft, die der Herr da hat. Und so sollen wir auch uns demütigen unter diese gewaltige Hand, die der Herr auch uns da reicht und uns auch reinigen will mit Wasser, im Wasserbad des Gottes. Amen.
Ja, das tägliche Leben von uns ist, Gott sieht es uns nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag. Und wir sollen ein Leben führen, das ihm entspricht. Gell? Jetzt habe ich den Vers. Ich möchte mal lesen, Johannes 15, Vers 7, die 8 und 9 haben wir schon gelesen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet ihr, was immer ihr wollt, und es wird euch gelehrt. Und dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werden. Ja, so wie mich der Vater geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist das Bleiben in ihm. Und wenn wir in ihm bleiben, dann ist uns, würde ich sagen, der Weg zum Vater offen. Alle Zeit. Wir können kommen, können nehmen. Und aus seiner Fülle nehmen besteht Gnade und Gnade. Und das Wort, das Wort muss in unserem Herzen wie eingeschrieben werden. Und das Wort allein ist auch der Herr Jesus, und er ist der Weg, wie wir gelesen haben, und der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und mit ihm ist uns alles geschenkt, aber wir müssen und sollen uns wenden zu ihm und nehmen im Glauben. Und dann ist auch die Verheißung da, gell, was wir bitten. Dann bittet, was immer ihr wollt, und es wird euch werden.
Amen.
Und ohne dies, dass wir im Glauben mit ihm wie verwurzelt sind, eins sind mit ihm, können wir ihn nicht erfahren. Und wir lernen dann, wenn wir lernen, in ihm zu und wollen mit ihm zu bleiben, müssen wir immer wieder feststellen, dass wir den alten Menschen in uns tragen. Und dieser alte Mensch, der muss in den Tod. Wir sind eigentlich schon gekreuzigt und begraben durch die Taufe.
Amen.
Aber dieser Leib des Todes, der lebt in uns noch. Und er beschwert uns. Und so weiter. Und wenn wir das nicht lernen, den allemal, Paulus sagt an einer Stelle, wir sollen uns ansehen als wie gekreuzigt, als wie gestorben. Wir haben das vollbracht. Durch den Glauben haben wir gesagt, ich will mit dem Herrn leben, ich will mit ihm bleiben. Und wenn wir das immer wieder uns wenden zu ihm und Herr, ich will dich ergreifen, will dich leben, dann empfangen wir die Kraft Gottes, dass wir seinen Willen suchen zu tun und in ihm zu bleiben. Und dadurch wird Gott geehrt und verherrlicht, wenn wir seinen Willen erkennen und auch tun. Amen.
Amen. Johannes 12 lesen, weil das einfach wirklich ein absolut gegen unsere Vorstellung ist. Und 23, Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen sterben muss. Dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Es ist einfach nicht unserer Vorstellung. Ja? Also keiner von uns, Kapitel 12, Vers 23, hat so eine Vorstellung, dass der Sohn des Menschen für uns stirbt, sich hingibt, ja, aber der Herr sagt, verherrlicht werde. Und dann eben, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. So bringt es viel Frucht. Und in Johannes 15 kommt ja eben auch die Frucht. Ja, das siehst du. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater gibt, was immer ihr ihn bittet in meinem Namen. Ja, der Vater, er ist so aus auf die Frucht. Aber die Frucht ist nicht möglich zu gewinnen, wenn nicht der Tod vorher wirkt. Gell? Das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Mhm. Und es ist wirklich so, wie Hanna ja gesagt hat, es sind Grundlagen. Nur Grundlagen sind Grundlagen und das bedeutet auch, die musst du immer haben. Weißt, wenn du Grundlage in Mathematik hast und du vergisst sie, kannst du auch keine hohe Mathematik machen. Ja? Also was nützt es dir? Du willst an die Uni gehen und sagen, ach, Grundlagen brauche ich nicht mehr. Ich mache jetzt nur noch die höchste Mathematik. Dann stellst du fest, du scheiterst, wenn du die Grundlage nicht hast. Mhm. Gell? Die Grundlage ist eine Grundlage. Das heißt, auf der bauen wir auf. Und wenn die Grundlage nicht da ist, nützt dir alles, was anders ist, oder nicht. Gell? Jedes Haus braucht ein Fundament, mach das Fundament weg und sag, ich baue ohne Fundament, dann hebt es nicht. Und deswegen, die Grundlagen sind so wichtig. Und eine wichtige Grundlage ist im Geist und in der Wahrheit. Und eine Grundlage ist genauso, es gibt keine Herrlichkeit, ohne dass das Kreuz des Herrn angewendet wird. Wo wir Menschen zum Ausdruck kommen, ist es nicht Herrlichkeit. Ob wir hier, wenn wir noch so tolles hier aufbauen, ja, wir können das ja sehr, das ist ja immer unser Problem, das ist ein bisschen schlicht hier. Schönere Farben an Wände, ein bisschen bessere Musik. Ich meine, wir haben schon guten Musikdienst, aber wir könnten schon ein bisschen mehr machen. Also gescheite E-Gitarre, das wird, glaube ich, am Philipp auffallen, oder? So richtig mal neigen. Also, macht man schon gern, gell? Aber es nützt am Ende für den Vater mal nichts. Es mag unsere Seele gefallen. Kai und ich sind vielleicht da nicht so freudig, wir mögen es lieber ein bisschen anders gehen. Aber was nützt, weißt du, mach Spaß, das ist wunderbar, alle gehen raus und sagen, wow, das war mal wieder richtig gut. Und der Fahrer denkt sich, schade, vielleicht nächsten Sonntag. Hofft dann aufs nächste Mal, dass es besser wird. Aber, es ist, gell, aber der Herr ist, der Herr, gell, ich finde es so wunderbar, das Wort ist so einfach, weißt du, der Vater wird verherrlicht, dass wir Frucht bringen. Und Frucht bringen ist auch nicht erstmal nur Aktivitäten. Jetzt kommen wir wieder, wenn wir Frucht hören, dann denken wir an große Evangelisationen und jawohl, jetzt müssen wir hier. Aber der sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Die Grundlage war, er ist gestorben. Ohne sein Leben, dass er schon nach der Taufe, wissen wir, schon natürlich davor auch, er war auch vor der Taufe, dem Vater wohlgefällig, aber nach der Taufe, er beginnt einen Dienst und diesen Dienst führt er alle Zeit unter der Herrschaft des Vaters aus. Er stellt sich nicht in den Vordergrund, er möchte nicht sein, ja, er rühmt sich nicht über das hinaus, wo der Vater sagt, rühme dich. Er sagt nichts, was der Vater nicht will, dass er sagen soll. Und er ist am Ende willig, diesen Weg zu gehen, den er eigentlich schon die ganze Zeit gegangen ist. Das Kreuz am Ende war nur der Abschluss. Er ist die ganze Zeit, hat er sein Seelenleben gelassen. Und das bringt Herrlichkeit. Und das bringt die Einheit. Lob.
Mich hat auch noch berührt, es heißt ja hier, aber es kommt eine Stunde und nicht jetzt. Ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Mhm. Das heißt, die Anbetung bringt auch Herrlichkeit, weil der Sohn hat den Vater eine ganze Nacht angebetet. Das hat mich schon berührt. Gell? Und die Jünger sind eingeschlafen.
Der zu ihm gebetet. Zu ihm gebetet hat er.
Ja,
das ist schon was
anderes. Weil du gesagt hast, ihn angebetet.
Ja, zum Vater gebetet.
Das haben wir auch, sagen wir ganz genau unterschiedlich.
Ja, im Englischen ist es einfacher, das praying and worshipping. Mhm.
Genau.
Im Deutschen ist es so ähnlich.
Genau.
Das heißt, der Sohn hat den Vater so gekannt, dass er auch wirklich Anbetung oder auch so eine Zeit ihn angebetet hat. Ja. Sind wir so schnell in dem Gebet auch zu dem Herrn. wenn wir gar nicht richtig wissen, was will der Vater eigentlich. Und wenn wir den Vater besser kennen, dann haben wir auch eine ganz andere Anbetung zum Vater. Und, aber da müssen wir auch das Kreuz erfahren, gerade in dem Punkt. Also ich spreche jetzt für mich, nicht für euch. Mir oft sind meine Gebete halt relativ kurz oder auch die Zeit, wo ich anbete, und dann kann auch keine Herrlichkeit entstehen in mir. Das heißt, der Sohn hat auch ein wunderbares Vorbild gegeben, wie er mit dem Vater gestanden ist, vor ihm gestanden ist. Und das hat auch Herrlichkeit hervorgebracht. Genau. Da muss sich der Herr auch ziehen, dass wir auch in diese Anbetung hineinkommen.
Also was mich jetzt auch gerade noch so anspricht, das ist gerade nochmal dieses Johannes 12, 23 und 24, wo es dann eben heißt, dass man sterben muss, um Frucht zu bringen. Wie oft, also wenn ich jetzt, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, aber wie oft denke ich mir, irgendwie mein Weg muss eine ganz bestimmte Richtung haben. Und es muss genau so sein, um, ja, um, wie sagt man, ein schönes Leben zu haben, um mich zu freuen, weil ich mir vorstelle, irgendwas muss auf eine ganz bestimmte Art laufen. Und jetzt gerade eben wird mir auch mal so richtig auch wieder bewusst, so, nee, Moment mal, das ist auch keine Herrlichkeit für den Vater, wenn er dann nicht wirken kann. Also ganz, ja, praktisches Beispiel, ich stelle mir die ganze Zeit vor, ich muss unbedingt ein Projekt hier in der Nähe haben, um bei der Gemeinde in Aalen zu bleiben. Und gut, jetzt so mit dem Ganzen sehe ich jetzt auch mal so, ja, die Gemeinde in Aalen ist die Basis, aber wenn ich mal ein Projekt habe, wo ich ein halbes Jahr lang mal irgendwo, keine Ahnung, wo bin, wo halt keine Gemeinde in der Nähe ist, dann wird es andere Menschen geben, die da auch vom Herrn was hören müssen. Und so auf die Art dann auch zu sterben, um Frucht zu bringen und zu sagen, okay, dann ist, sag mal, ein halbes Jahr ein bisschen schwierig mit Gemeinschaft oder auch unmöglich, wenn es blöd läuft. Aber irgendwo ist es die Basis da, auf die ich oder zu der ich jederzeit auch zurückkommen kann. Irgendwo auch, ja, dass man einfach mal auch kapiert, nee, die Wege des Herrn sind anders. Und das Sterben, um Frucht zu bringen, das ist auch, kommt auch wieder mit diesem, ja, Verherrlichen, dieses Herrlichkeit, was ja vorhin mal so angesprochen wurde. Ne? Irgendwo ist es ja dann auch Herrlichkeit für den Herrn, wenn er einem anderen auch wirken kann. Und was mir so in der, ja, auch in dem Zusammenhang, was mich in der Konferenz schon so angesprochen hat, so diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn, wo wir dann reinkommen. Irgendwie so dieses, ja, wenn jetzt nicht so der Zahlenfritze bin, sage ich mal, aber die Zahl 2, die kommt, das fällt mir jetzt in letzter Zeit auch auf, wo wir jetzt in Gmünd immer wieder donnerstags dann die, den Hauskreis haben, hatten wir es bei letzten auch mal von der Zahl 2. Und auch jetzt hier ist mir es vorhin wieder aufgefallen, in Kapitel 4, so diese, kam ja dann so diese Zahl 2, ne? Im Geist und in der Wahrheit. Es sind immer zwei Sachen erforderlich. Es gibt zwar oft Stellen, wo über andere Zahlen gesprochen wird, aber so immer der Vater und der Sohn, im Geist und in der Wahrheit. Und dann auch in, wo ist das Kapitel 1, wo es dann heißt, der eine findet den anderen, da ist dann auch immer so die Zahl 2 im Vordergrund. Ja, aber so Mann und Frau, sage ich mal, in der Ehe dann auch. Also es geht mir gerade so richtig auf hier, so irgendwo. Ja. Und auch das mit diesem Beten, also wenn man wo es ja auch heißt, von wegen alles, was ihr bittet, wird euch werden, dass man auch mal dieses Bewusstsein bekommt, so beten kann ich sehr viel, ich kann sehr oft sagen, ja, ich will unbedingt hier ein Projekt, weil ich will bei der Gemeinde in Alfeld. Aber der Herr zeigt halt auch, nö, ich bin jetzt vielleicht aktuell einfach auch mal nicht dran. Und da eben wirklich auch dieses Sterben, um Frucht zu bringen, ist ganz schön heftig.
Ja, so sprechen dann viel über die Basics. Was auch eine Grundlage ist, ist wirklich das Kreuz. Wir haben schon viel über das Kreuz gehört. Und trotzdem haben die meisten Schwierigkeiten mit dem Kreuz. Obwohl der Herr es so klar auch im Wort, im Evangelium uns zeigt. Aber es entspricht nicht unseren Vorstellungen. Also zumindest, ich habe Probleme oft damit, wenn es heißt, du musst ein Kreuz nehmen. Oh, Kreuz nehmen. Das hat was mit, ich muss was machen. Aber es ist eine falsche Vorstellung. Einfach eine Vorstellung, die wir, also ich zumindest aus der Religion mitbekommen habe. Diese Vorstellung muss man ablegen. Denn der Herr zeigt uns nicht, dass wir jeder sein Kreuz herumschleppen muss, sondern wir müssen das Kreuz Christi in Anspruch nehmen. Und in Johannes 12 sagt er in Vers 32, und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies sagt er aber, um anzudeuten, welchen Tod er sterben würde. Diese Erhöhung zeigt, Jesus ist diese Kreuzigung. Der Herr kommt ans Kreuz, er wird auf das Kreuz hinaufgebracht. Und er sagt auch, ich werde euch alle zu mir ziehen. Er möchte uns auch auf dieses Kreuz nehmen. Weil das Kreuz das Ende unseres alten Menschen bedeutet. Ja, die Lösung, die für unser ganzes Vorangehen, die Lösung für unser Gefallensein, ist der alte Mensch. Und dieser alte Mensch muss beendet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und auch die Liebe. Die Liebe, auch hier haben wir unsere Vorstellung. Wie zeige ich meine Liebe dem anderen? Da geht's los schon. Und Jesus sagt im Kapitel 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Ups. Ich würde es anders machen, aber mein Leben zu geben, würde alles geben, oder aber sein Leben damit beendet, glaubt den Herrn, aber das ist das Voraussetzung. Ja, der Herr hat uns seine Liebe in dem gegeben, dass er in den Tod gegangen ist. Ja, das ist eine Liebe, die wir erfahren und die wir auch weitergehen können. Wir können sie nicht produzieren. Diese Liebe können wir nicht produzieren. Wir können viele eine andere Liebe produzieren. Das, aber nicht diese. Das ist die göttliche Liebe. Das ist Agape. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig auch zu sehen. Wir müssen durch den Tod und das Auferstehungsleben erfahren. Ja. Nur dann sind wir fähig, Gott zu gefallen. Das ist wirklich ein Basic. Und ich habe wirklich neu geschätzt das Kreuz Christi. In der Konferenz haben wir wirklich gesehen, das Kreuz ist die Lösung. Das Kreuz beendet uns. durch das Kreuz werden wir reinigt. Wenn das Kreuz nicht anwendet, dann bleibt da stehen. Es geht nicht weiter. Das Volk Israel ist durch die Wüste gegangen. Es brauchte die Erfahrung des Kreuzes in der Wüste.
Amen.
Sie haben gesehen, dieses Wasser, das zwar notwendig war zum Überleben, aber es war nicht genießbar. Mhm. Aber durch das Kreuz wurde es süß.
Mhm.
Und sie haben das ein Ziel gehabt, aber ohne diese Erfahrungen ging es einfach nicht, konnten sie nicht weiter vorankommen. Die Erfahrung des Kreuzes ist in unserem geistlichen Leben Voraussetzung, um weiterzukommen.
Ja.
Über das Kreuz müssen wir drüber. Das Kreuz ist, kann man sagen, das Sprungbrett ins Leben.
Mhm.
Amen.
Amen. Und wenn wir auch sehen, wie unser alter Mensch ist, wie kompliziert er ist, dann ist es eine Freude, das Kreuz zu tun. Mhm. Darum war die Erfahrung in der Wüste auch wichtig, zu sehen, wie bin ich überhaupt. Wenn ich mich selber sehe und auch, was du hast jetzt vorher gesagt, ganz schön heftig. Aber wenn du siehst, ich bin jetzt, das ist alles so kompliziert, wo mache ich jetzt mein Projekt hier oder da habe ich da, das sieht man, das, da brauchen wir das Kreuz, weißt, weil da siehst du in dir, hast ein Problem, weißt, das bin ich der Joachim oder das bin ich der Kai. Mhm. Und da ist doch das Kreuz so eine Befreiung, weißt.
Mhm.
Der Herr sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich, so wird er euch alles andere hinzutun, weißt. Das heißt, trachte nach ihm, weißt. Wir machen uns so viele Gedanken, das, Herr, so, so. Der Herr sagt, trachte nach meinem Reich, weißt. Der Herr tut schon, weißt, aber nicht so mit unserer Kompliziertheit. Und wenn wir uns erkennen, wir nehmen das Kreuz her. Amen.
Ja, dann kommt auch Herrlichkeit vom Vater raus, ne?
Genau.
Ja. Das ist das Wichtigste.
Genau. Das sage ich doch gern, Herr, danke, dass ich jetzt mit dir geschlafen bin.
Amen.
Das
Amen.
Ist das ganze Hin und Her und dass ich zur Ruhe komme, weißt du? Dass ich in den Frieden Christi auch hineinkomme.
Mhm.
Weil ohne das Kreuz habe ich immer diese Unruhe. Was soll ich tun? Wo geht's hin? Bin ich jetzt richtig oder falsch? Und das zeigt es, das ist nicht der Herr, was. Der Herr sagt heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verhärtet euer Herzen nicht. Und dann geht es in diese Ruhe des Herrn hinein.
Amen.
Und das, dann erfahren wir diese Ruhe und den Frieden und dann hat das Kreuz auch gewirkt.
Amen. Amen. Das ist, was Alexander ja angesprochen hat, war ja die Geschichte in 2. Mose. Dort sehen wir ja, wenn wir es jetzt schon von Grundlagen haben, die erste Grundlage in 2. Mose 14 ist, sie feiern das Passa, besser gesagt, ja, das war 13, und dann in 14, sie gehen durch Schilfmeer durch, ja. Und wir wissen, das sind Bilder auf die Errettung einmal, ja, in Ägypten, in diesem Haus, nehmen sie das Passa und das Blut bewahrt sie vor diesem Gericht. Und dann gehen sie durch das Schilfmeer durch und sie werden frei von der Gewalt des Pharaos. Sind nicht mehr unter seiner Herrschaft. Und dann, was kommt danach? Also zuerst singen sie noch ein Loblied, das ist wunderbar. Aber was ist die erste Erfahrung, die sie dann machen? Also, sie machen eine Erfahrung, das ist die Erfahrung in Ägypten, die ist abgeschlossen. Sie haben das Passa geschlachtet. Sie werden zwar wieder schlachten, aber eigentlich das Ziel, das Passa zu schlachten, ist vollbracht. Ja. Wir feiern auch immer wieder den Tisch, erinnert uns an die Errettung, aber wir sind einmal gerettet, aber wir erinnern uns immer wieder dran. Aber gerettet ist einmal. Und auch diesen Durchgang durch das Schilfmeer, es gibt nur einmal die Geschichte, es wird nur einmal gemacht. Ja. Wir müssen nur einmal getauft werden. Wir müssen einmal durch Schilfmeer durch. Aber jetzt in dieser Wüste, wo sie jetzt ankommen, fangen sie an, Erfahrungen zu machen und da stellen wir fest, die machen sie immer wieder. Weil es sind Grundlagen, die fürs Leben, fürs geistliche Leben wichtig sind. Und da kommt eben die Geschichte von Mara. Das ist die allererste Erfahrung in der Wüste. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, also direkt nach der Taufe,
Schilfmeer, aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage. Also 3 Tage, sagt uns auch schon was. 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Das heißt Bitterkeit. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Oder es heißt auch salzig, also ungenießbar, nicht trinkbar. Ja? Da gab man dem Ort den Namen Mara. Jetzt haben wir schon 3 Mal Mara. Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn. Und der Herr zeigte ihm was? Er zeigte ihm was? Ein Stück Holz. Ein Stück Holz. Er zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Das ist eigentlich interessant. Gell? Und dann kommt sogar noch dieser Vers, dort legte er Ordnung und Recht für sie fest. Direkt nachdem er ihnen das Kreuz zeigt, ja, diesen Weg, legt er Ordnung und Recht fest. Weil ohne dieses Kreuz, was willst du Ordnung und Recht festlegen? Hält sich ja eh keiner dran. Der alte Mensch ist sowieso, was er macht. Er macht, was er will. Ja? Und diese Erfahrung, das ist eine Grunderfahrung, die brauchen wir immer wieder. Und der Herr wird uns immer wieder in diese Situation bringen. Es gibt zwar Wasser, aber es ist nicht trinkbar. Es ist bitter. Ich kann es nicht trinken.
Ohne das Kreuz
ist nicht trinkbar, nicht auszuhalten. Diese Situation, ich halte es nicht aus. Und der Herr sagt, hier hast du ein Kreuz. Ein Holz. Nicht ein Kreuz, sondern ein Stück Holz. Und dann wurde das Wasser süß. Also wir brauchen nur das Holz und dann müssen wir es reinjagen. Ins Wasser. Und schon was. Und danach kommt ja kaum 1-2 Verse weiter, heißt, dann kamen sie nach Elim. Und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Das ist nicht umsonst in diese Verse stehen unmittelbar hintereinander und sie beschreiben eine Erfahrung. Das heißt, die Erfahrung des Kreuzes und die Erfahrung der Auferstehung. Ist es kalt? Schreib so mal. Du hockst doch an die Quelle. Da saß ich Silvester auch und ich genauso froh. Die kalte Ecke dort. Oh nee, der Herr.
Sollen wir noch nie Dinge reinmachen?
Ja. Thank you.